Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. Von der Banalität des Bösen hat die Philosophin Hannah Arendt gesprochen, als sie den Prozess gegen Adolf Eichmann 1961 in Jerusalem verfolgte. Eine kleinbürgerliche und bürokratische Mentalität, Schreibtischarbeit, hatte zur entscheidenden Mitwirkung an der Vernichtung von 6 Millionen europäischen Juden geführt. An die Banalität des Bösen fühlt man sich vielleicht auch erinnert, wenn es um den sogenannten NSU geht. Dessen Mitglieder ermordeten zwischen 2000 und 2007 10 Menschen. Dazwischen machten sie Urlaub im Wohnwagen an der Ostsee und spielten Doppelkopf. Während die Opfer oder deren Angehörige von deutschen Behörden verdächtigt wurden.
Auf der Wache wurden meine Mutter und ich getrennt befragt. Man hat mich gefragt, ob mein Vater Feinde hatte. Wurden Sie auch zu Eheproblemen gefragt, ob Ihr Vater Geliebte hätte? Ja. Ich habe gesagt, dass mein Vater sowas niemals tun würde und mich über die Frage geärgert. Mir wurden Fotos gezeigt. Fotos von ausländischen Männern. Ich habe mir alle gut angeguckt, aber kannte keinen auf diesen Bildern. Das sagte ich auch dem Polizisten. Der bat mich, nochmals zu gucken. Ich sagte nochmal, ich kenne keinen. Er drehte sich zu einem anderen Polizisten und sagte, ihr fällt noch nicht mal auf, dass auf den Bildern mehrmals dieselben Personen sind. Als wir nach der Vernehmung zurückkamen, stand die Tür offen. Im Schlafzimmer standen Männer mit weißen Anzügen und Hunde schnüffelten an den Sachen meiner Eltern.
Der NSU-Prozess gilt heute als Beispiel für das Versagen des Staates. Nach Prozessende blieben viele Fragen ungeklärt. Ein Grund vielleicht dafür, warum schon mit Beginn des Verfahrens bis heute auf Theaterbühnen oder im Film versucht wird, eine Wahrheit hinter der Bürokratie zu finden. Das versucht nun auch das Hörspiel Saal 101, eine ARD-Produktion, benannt nach dem Verhandlungssaal des Prozesses, das ab heute auch im Deutschlandfunk ausgestrahlt wird und aus dem eben ein Ausschnitt aus Folge 14 zu hören war, in der es auch um das Leid der Opfer geht.
Als ich nach der Schule zum Laden ging, habe ich schon von weitem die Absperrungen gesehen, die vielen Polizisten. Als ich näher kam, hörte ich Leute sagen, oh nein, da ist die Tochter. Ich fragte die ganze Zeit, was ist los, mein Vater braucht mich bestimmt, er ist sicher aufgeregt, ich könnte übersetzen. Und der Polizist sagte, es ist alles in Ordnung, ihr Vater schafft das. Dann kam ein älterer Herr, auch Polizist, setzte sich zu mir und sagte, Frau Kubaschik, Ihr Vater ist tot.
Ich habe Barbara Schäfer aus unserer Feature- und Hörspielredaktion gefragt. Gerichtsverfahren als Hördokument, das kennen wir von den Nürnberger Prozessen oder auch von den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt. Waren das Orientierungen für Saal 101?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab ein großes Treffen aller HörspieldramaturgInnen und Leitenden Ende 2014. Da war der Prozess in seinem zweiten Jahr und da hat der Bayerische Rundfunk vorgeschlagen, dass wir das doch als gemeinsames Projekt machen, auch mit der Erinnerung und dem Vorbild die Ermittlung Peter Weiß 1965, eine Gemeinschaftsausstrahlung und Produktion im Hörspiel in allen deutschen Rundfunkanstalten. Und das wurde gleich sehr begrüßt. Natürlich standen wir damals alle noch in der Beobachtung am Anfang dieses unglaublichen Prozesses. Heute sagt man, es war der erste NSU-Prozess und es werden noch mehrere kommen. Keiner hat sich damals vorstellen können, dass das dann noch sich bis 2018 zieht. Und zu welchem Urteil es auch kommen würde. Und ja, und danach hat die Fertigstellung dann nochmal bis Anfang 2021 gedauert.
Es sind ja immerhin auch 6000 Seiten Gerichtsprotokolle der ARD-Reporter, die dem Hörspiel zugrunde liegen. Der Prozess als Textmaschine heißt es gleich im ersten Teil. Wie geht man da vor, wenn daraus ein Hörspiel entstehen soll? Alleine mit der Fülle, die man an Material hat?
Ja, da ist der BR oder besonders die Hörspielmacherinnen im BR sind da große Experten. Und es hat allein 5 DramaturgInnen gebraucht, um diese 6000 Protokollseiten, die die ARD-Gerichtsreporterinnen und Reporter angefertigt haben, von den 438 Prozesstagen in Hörspielmanuskripte zu gießen. Und da gab es wohl auch viel Diskussion. Ich habe das von den BR-Kolleginnen so erfahren, dass man erst dachte, man geht chronologisch vor und das dann ganz schnell verworfen hat, um sich für eine thematische Bündelung zu entscheiden, sodass dann auch gerafft wurde in den Zeitabläufen. Also wenn Carsten S., ein nicht mitangeklagter, aber im Zeugenschutzprogramm befindlicher NSU-Mitglied, ehemaliges NSU-Mitglied dabei war, dann hat das sich dann über viele verschiedene Termine erstreckt und die wurden dann aber in einer Erzählfolge gebündelt. Und so geht das Hörspiel vor. Es bündelt Menschen, die etwas aussagen, es bündelt Ansichten, es bündelt Verhör, es bündelt Fragetechniken des Richters Manfred Götzel, es bündelt Verteidigerstrategien und das ist eigentlich dann auch eine ganz interessante Vorgehensweise dramaturgisch aus Hörspielsicht.
Dramaturgisch ist vielleicht auch interessant, dass bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler dabei sind. Martina Gedeck und Thomas Thieme zum Beispiel, um nur zwei zu nennen von 8 Schauspielern. Die Schauspielern im Grunde aber gar nicht. Warum?
Das ist eine ganz spezielle Art im Hörspiel. Das dokumentarische Hörspiel gibt es schon ganz lange. Es stammt aus den 50er, 60er Jahren, diese Idee, ganz nüchtern im Radio etwas darzustellen, was man womöglich völlig übertreiben würde, wenn man den Text emotionalisieren würde. Oft sagt Text schon selbst, was er meint und braucht nicht noch eine Verstärkung oder eine Betonung durch überbordende Schauspielerei. Und das wissen gute Schauspielerinnen und Schauspieler auch. Und gerade der Bayerische Rundfunk hatte auch mit einem Projekt von der Künstlerin Michaela Melian schon Erfahrung oder auch mit einem Projekt, wo es um die Zeitzeugen jüdischer Herkunft geht, die noch etwas über den Nationalsozialismus sagen können. Und gerade die Schauspielerin Bibiana Beglau war an diesen Projekten auch beteiligt und kannte sich aus in dieser Sprechweise. Aber es gibt damit viele Erfahrungen und die hat das Hörspiel hier natürlich auch genutzt.
Barbara Schäfer aus unserer Hörspielredaktion über Saal 101. Das 12-stündige Hörspiel wird heute und morgen jeweils von 20.05 Uhr bis 2 Uhr morgens im Deutschlandfunk ausgestrahlt und wird darüber hinaus in der DLF-Audiothek verfügbar sein. Vor einem Jahr wurden in Hanau 9 Menschen durch einen rechtsradikalen Täter erschossen. Eine Podiumsdiskussion am Schauspiel Frankfurt ist gestern Abend der Frage nachgegangen, welche Spuren dieses Attentat in unserer Gesellschaft hinterlassen hat. Titel: Hanau, kein bzw. ein Anschlag auf uns alle. Neben dem Oberbürgermeister von Hanau waren Expertinnen und Aktivisten aus der Antirassismusarbeit geladen, darüber zu sprechen, was der Anschlag mit uns als Gesellschaft gemacht hat. Christian Gampert hat zugehört.
Auf die Glasfassade des Frankfurter Schauspiels hat der Künstler Naneci Yurdagül in großen Lettern die Worte »Deutsch mich nicht voll« geschrieben. In einem Statement teilt er mit, das sei eine Handreichung des künstlerischen Ausdrucks hinein in die Öffentlichkeit. Drinnen im Theater während der digital übertragenen Podiumsveranstaltung steht Deutschland auch nicht gerade hoch im Kurs. Die Dramaturgin Julia Weinreich sieht den Hass als die neue Normalität und macht mit diversen Literaturangaben verschwörungstheoretische Foren im Netz als Radikalisierungsmaschinen aus, die zu einer polarisierten Diskurskultur führen.
Die alten Regeln des politischen Diskurses greifen in der digitalen Welt kaum oder gar nicht mehr. In dieser neuen Welt der Unfreiheit wächst eine polarisierte Diskurskultur, die kaum Raum für Positionen jenseits des Lagerdenkens hat, so die Autorin Kübra Gümüşsay in ihrem vielbeachteten Buch Sprache und Sein. Das Internet, so Gümüşsay weiter, kehrt die hässlichen Seiten unserer Gesellschaft sichtbar hervor. Es macht den Hass sichtbar, der zuvor nur für die direkt Betroffenen sichtbar war.
Ob das Internet für den Amoklauf in Hanau ursächlich war, ist allerdings mehr als unklar. Der Täter war ein seit langem als paranoid und schizophren diagnostizierter 43-jähriger Arbeitsloser, der bei Vater und Mutter lebte. In der nachfolgenden Diskussion wurde ein rechtsradikaler Hintergrund des Anschlags stillschweigend vorausgesetzt. Er wurde auch nicht verglichen mit anderen Anschlägen, die tatsächlich von radikalen Netzwerken organisiert waren, wie etwa der vom Berliner Breitscheidplatz. Die in Frankfurt auf dem Podium versammelten Gästinnen, wie die Moderatorin Hadija Haruna Oelker sie nannte, sind bis auf den Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski beruflich allesamt in antirassistischen Zusammenhängen tätig. Für sie ist es von der Alltagsdiskriminierung bis zum Super-GAU rechtsradikaler Anschläge nur ein kleiner Schritt. Und sie glauben, wie etwa Asfar Khan, der Leiter der kommunalen Koordinationsstelle Antirassismus der Stadt Frankfurt, dass dass man vor allem genügend neue Programme auflegen müsse, um dem Radikalismus Einhalt zu gebieten.
Wir haben über diesen Aktionsplan gesprochen, über die Koordinierungsstelle Antirassismus. Und deswegen, Rassismus ist ein strukturelles, ein institutionelles Problem. Und deswegen müssen wir auch, oder muss die Stadt auch, Maßnahmen ergreifen, die strukturell verankert sind und die institutionell verankert sind.
Harpreet Chulia, die Vorsitzende des Hessischen Flüchtlingsrats, gehört zur Initiative 19. Februar, die von der Mutter eines der Opfer des Anschlags gegründet wurde. Sie sagt:
Die Community sind immer noch im Schock und wir haben immer noch einen langen Weg vor uns.
Die Initiative 19. Februar will in die Schulen gehen und die Zusammenarbeit mit Lehrern suchen. Sabena Donat, die Leiterin der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden, forderte Anti-Antisemitismus und Antirassismus an den Schulen und geschützte öffentliche Begegnungsräume für Juden, Muslime und Christen.
Wie könnte denn eine Anti-Antisemitismus-Arbeit aussehen? Mhm. Mit Darstellung jüdischer Gegenwart, mit Darstellung der Vielfalt, der Kontroversen.
Immerhin, Juden und Muslime arbeiten jetzt auch auf Verbandsebene zusammen. Auch Saba Nur Chima, die zum Anti-Islamismus forscht, wollte Bildungsarbeit ausdrücklich nicht als Folklore verstanden wissen. Man müsse auch über strittige Themen reden.
Jüdisch-muslimischer Austausch und so weiter, also für mich auch mit sehr viel Kitsch verbunden. Ja? Also so, wenn ein Imam und ein Rabbi zusammen Fahrrad fahren und so, wo ich denke, das ist nicht, was ich meine mit Solidarität.
Klaus Kaminski, der Oberbürgermeister von Hanau, kritisierte die hessische Landesregierung, die einen Opferfonds für Kriminalitätsopfer beschlossen habe, nicht aber einen Fonds für Opfer rassistischer Gewalt. Es sei aus der Sicht der Opfer auch nicht richtig, von fremdenfeindlicher Gewalt zu reden. Die Opfer des Anschlags seien Hanauer Bürger gewesen, sie gehörten zu uns. Relativ unklar blieb auf dem Podium, ob Rassismus gesamtgesellschaftlich wirklich eine Chance habe. Einerseits beschwor man eine rassistische Bedrohung, andererseits nahm man durchaus wahr, dass weite Bevölkerungsteile damit nichts zu tun haben wollten. Nun denn, strukturelle Maßnahmen, wie man das in Frankfurt nennt, helfen immer.
Christian Gampert über eine Diskussionsrunde am Schauspiel Frankfurt zum Attentat in Hanau und den gesellschaftlichen Folgen. Um eine besondere historische Dokumentation geht es bei unserem nächsten Thema. Die Humboldt-Universität in Berlin hat ein Lautarchiv, in dem sich unter anderem Aufnahmen befinden, die Ethnologen in den Kriegsgefangenenlagern des Ersten und Zweiten Weltkriegs gemacht haben. Wer diese Gefangenen sind, ist nicht überliefert. Sie singen Lieder oder rezitieren Texte. Was können wir heute aus diesen Aufnahmen herauslesen? Das hat ein Musiktheaterkollektiv am Berliner Radialsystem herauszufinden versucht. Das Ergebnis ist das Album Songs for Captured Voices, Lieder für eingefangene Stimmen. Oliver Kranz hat reingehört.
Von den historischen Tonaufnahmen ist nur ein Hintergrundrauschen geblieben. Ein auf- und abschwellendes Geräusch, das wie Atmen klingt.
Erstmal ist es politisch, ja, dass Atem der Zugang zum Leben ist. Ja. Es gibt einen fließenden Übergang von Atem zur Stimme. Und in diesem Übergang zwischen dem, was Atem ist, was schon Ausdruck ist, was verhinderter Ausdruck ist, darin gibt es ein sehr spannendes kompositorisches Feld, finde ich, das es zu erkunden gibt.
Laure Hiendl hat die Songs komponiert. Ursprünglich sollten sie als Musiktheaterproduktion herauskommen. Doch da das während des Lockdowns nicht möglich ist, beschloss die Gruppe, sie als Album ins Internet zu stellen. Auf der Website des Radialsystems findet man auch ein Booklet mit Inszenierungsfotos und dem Libretto.
Der Hintergrund für das Projekt war eigentlich so wie eine historische Kontinuität, die uns aufgefallen ist zwischen Aufnahmen von Stimmen aus Kriegsgefangenenlagern aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.
So Thea Reifler vom Regie-Team.
Also Material, wo es mit vielen Fragen verknüpft ist, inwiefern das noch gezeigt werden sollte, wem das eigentlich gehört, wer überhaupt diese Menschen sind, die da aufgenommen wurden. Und das Zweite, womit wir uns beschäftigt haben, ist eine Praktik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, die, um quasi die Herkunft von Geflüchteten zu bestimmen, eine Sprach- oder Dialekterkennungssoftware verwendet.
Universal Reason, where are you from? Where exactly are you from? Where are you from?
Zum einen geht es um das Machtgefälle zwischen denen, die Stimmen aufzeichnen und denen, die aufgezeichnet werden. Zum anderen um das Bestreben, Menschen zu kategorisieren. Ist es sinnvoll, Dialekte zu analysieren, wenn es darum geht, ob ein Asylantrag genehmigt oder abgelehnt wird? Thea Reifler schüttelt den Kopf.
Weil die Sprache, die ein Mensch spricht, ja abhängig ist von allen Begegnungen, die dieser Mensch hatte. Und da existieren auch Dinge, die vielleicht eben gar nicht so berechenbar sind. Also sowas wie Räuspern, sowas wie Stocken oder wenn die Stimme bricht. Also was für eine Geschichte wird da eigentlich noch erzählt, die eben gar nicht so durch einen Algorithmus erfasst werden kann und die eigentlich das Menschliche der Stimme ausmacht.
The occasional coughs. The odd pause.
Ein Manko der Songs ist, dass sie ohne Übersetzung angeboten werden. Im Booklet steht nur der englische Text, was bei einem Projekt, das so sehr auf Sprache beruht, schade ist. Auch die Inszenierungsfotos lassen kaum ahnen, worum es geht. Man sieht zwei Tribünen für die Zuschauer und auf der leeren Fläche dazwischen vier MusikerInnen und einen Performer.
Man sieht auch auf den Bildern Lichtobjekte mit Neonröhren, die auch mit der Stimme aufflackern und verlöschen. Also die Stimme war eigentlich auf ganz unterschiedliche Art präsent dann im Raum. Also eben als Sound, aber auch als Licht, auch als Verkörperung.
Denn bei einer physischen Aufführung würde die Sängerin Elaine Michener auf der Bühne stehen. Sie verkörpert die Stimmen aus den Archiven, aber auch die Flüchtlinge, die nach Europa wollen. In ihrer Schlichtheit sind die Songs sehr eindringlich. Sie setzen ganz auf Elaine Michener's Stimme, in der viel Wut und Traurigkeit mitschwingt. Mal fordert die Sängerin, Menschen beim Namen zu nennen und sie nicht pauschal abzuqualifizieren, mal entlarvt sie politische Phrasen. Wenn eine Computerstimme behauptet, es gehe um Gesundheit und Sicherheit, berichtet sie von toten Migranten und Gummigeschossen der Polizei.
Listen to the sounds of bullets, it's not just a rubber bullet, someone is lying, either the president or the dead body.
Die Songs for Captured Voices liefern poetische Bilder. Doch es fehlt die dramaturgische Stringenz. Man erfährt nie, wer, wann, wo und warum spricht. Daher bleibt doch die Wirkung im Ungefähren. Das Album präsentiert viele Ideen, aber keine wird konsequent verfolgt,
sagt Oliver Kranz über das Album Songs for Captured Voices. Der Kultur geht es schlecht. Untermauert wird die Situation heute durch eine Studie des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes, die dramatische Zahlen veröffentlicht. Es ist der größte Umsatzeinbruch seit 2009, also seit der Finanzkrise. Der Musikmarkt verzeichnet einen Verlust von 54%, 51% der Kunstmarkt, 48% die Filmwirtschaft. Den höchsten Verlust verzeichnen dabei, und gerade hier gibt es viele Freiberufler, die darstellen, Künste mit 85%. Ich habe Olaf Arndt, einen der Autoren der sogenannten Betroffenheitsanalyse der Kultur- und Kreativwirtschaft von der Corona-Pandemie, gefragt, was bedeutet das für die Bühnenlandschaft in Deutschland, deren Einzigartigkeit ja von der Politik immer wieder gerne betont wird.
Die entscheidende Phase steht jetzt eigentlich vor uns. Und das ist im Frühjahr, Frühsommer. Wie können wir jetzt die Öffnung gewährleisten? Also wir beobachten, haben viele Gespräche geführt. Es ist jetzt schon für jeden Einzelnen und für die Verdienstmöglichkeiten ziemlich dramatisch gewesen, wenn man sich überlegt, dass da 80-90%, für viele ja 100% im Einzelfall an Einkommen wegfällt. Bis jetzt haben es viele noch geschafft, durch einige Hilfsangebote, durch Zurückgelegtes, durch Gespartes das aufzubrauchen. Manche verdingen ja sogar ihre Ausrüstung, um zu überleben. Und jetzt ist die große Frage, kommen wir zügig in die normale Welt? Können wir wieder öffnen? Weil im Sommer werden dann viele dieser Landschaften sich nicht mehr eröffnen lassen und werden einfach wegbrechen.
Ja, Sie entwerfen ja für 2021 mehrere Szenarien, abhängig davon, wann die Kultureinrichtungen wieder öffnen dürfen. Selbst bei der optimistischsten Variante, können die monatelangen Schließungen überhaupt kompensiert werden?
Nein, kompensiert in dem Sinne gar nicht. Es ist wirklich ein Neuanfang, der ab April, Mai ja frühestens beginnen kann. Wenn jetzt alles optimistisch läuft, dann ist April, Mai der Termin, wo es überhaupt geöffnet wird. Und das ja dann unter allen Hygieneregeln, die gerade diskutiert werden. Das heißt, die Kultureinrichtungen, die Kulturhäuser, die Kinos werden ja Besucherzahlen von maximal 40, vielleicht 50% haben dürfen. Und das ist ja kein Aufholprozess. Das heißt, wir sind auch dann weiterhin auf einem Niveau, der bestenfalls das Überleben sichert, geschweige denn eine Kompensation des letzten Jahres darstellen kann.
Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat hat Ihre Studie auch kommentiert damit, dass die Hilfen von Bund und Ländern nicht ausreichen. Mit Blick auf die Finanzierung durch die Kommunen, die ja auch unter deutlich geringeren Einnahmen leiden, wenn da jetzt auch mehr Geld aus der Privatwirtschaft käme, würde das die Unabhängigkeit der Kultureinrichtungen einschränken?
Ich glaube, am Ende würde ich nicht pauschal sagen, dass sich die Wirtschaft die Kultur kauft. Das steckt da ja so ein bisschen drin. Ich glaube, da sind immer dann auch ein Stück weit die Kulturtreibenden, diejenigen, die sagen können, also mit uns nicht. Und wir haben einen Qualitätsanspruch und einen Freiheitsanspruch. Also da ist es, glaube ich, schon dann die Frage dessen, wie man das vereinbart. Und auch nicht jede wirtschaftliche Euro wird das einfordern. Gleichwohl würde ich halt unterstellen, dass vielleicht ein Stück weit der Mainstream gewinnen kann dadurch. Da, wo wirtschaftliche Gelder fließen, möchte man entsprechend hohe Besucherzahlen haben, möchte vielleicht weniger experimentell arbeiten. Also das befürchte ich schon, dass das kommt und die Kreativität dadurch vielleicht ein Stück weit verloren gehen könnte.
Ja, vielleicht auch Strukturen. Also wir haben gestern mit Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates, gesprochen und der hat gesagt, dass diese Krise verheerende Folgen für den Nachwuchs hat. Und wahrscheinlich eben auch für Strukturen insgesamt. Wie stark sehen Sie die denn geschwächt?
Also ich würde zum jetzigen Zeitpunkt das noch nicht so befürchtend darstellen. Also das Risiko sehe ich definitiv, aber ich würde halt sagen, dass die Strukturen wirklich im großen Maßstab wegbrechen, das ist wirklich nur in unserem schlimmen Szenario. Das heißt, wir haben keine starke Öffnung bis in den Herbst hinein. Dann gehen wirklich die Institutionen kaputt. Wenn wir es jetzt schaffen, im Frühjahr, im Frühsommer zu starten, dann wird ein Großteil eröffnen können. Und dann sehe ich auch nicht, dass die Einrichtungen dauerhaft in großen Massen, es wird immer Einzelfälle geben, uns verloren gehen. Aber das heißt natürlich, das ist jetzt ein großes Bangen in den nächsten Monaten. Aber ich würde heute noch nicht sagen, dass das festgeschrieben steht, dass uns die verloren gehen. Nein.
Sagt Olaf Arndt, einer der Autoren der Betroffenheitsanalyse der Kultur- und Kreativwirtschaft von der Corona-Pandemie. Um die Lage der Kultur geht es jetzt auch in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Ja, die Kritik an umfangreichen Schließungen von Kultureinrichtungen wächst. Aus Bayern kommen heute Nachrichten zu zwei Initiativen, die sich für Öffnungen einsetzen. Musikerinnen und Musiker in Bayern bereiten einen Eilantrag zur Öffnung von Konzert- und Opernhäusern vor. Die darstellenden Künste befinden sich seit 2020 eigentlich durchgehend in irgendeiner Form von Lockdown, kritisierte einer der Initiatoren, der Opernsänger Christian Gerhaher. Das dürfe so nicht weitergehen. Gerhaher hat mit anderen die Initiative Aufstehen für die Kunst gegründet, die mit dem Eilantrag vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ziehen will, wenn die Kultur bei erneuten Lockerungen übergangen werden sollte. Studien hätten gezeigt, dass bei Inzidenzwerten von 50 sogar eine komplette Öffnung von Opernhäusern und Konzertsälen mit vergleichsweise geringem Risiko möglich sei, sagte Gerhaher. Und dann gibt es noch einen offenen Brief von Buchhändlerinnen, Verlegern und Autorinnen aus Bayern an den Ministerpräsidenten Markus Söder. Sie fordern, die Buchläden wieder zu öffnen. Die Menschen müssten wieder freien Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur haben. Der Buchhandel leiste auch einen Beitrag zur Sicherung von Meinungsvielfalt und zur Stärkung der Demokratie. Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken hat mehr Anstrengungen bei der Suche nach geraubten Kulturgütern der Nazizeit auch bei kleineren Museen gefordert. Im Grunde, sagte die Ministerin, müsse auch jedes Heimatmuseum klären, was es zwischen 1933 und 1945 bekommen hat, wo man vielleicht nicht genau wisse, wo die Stücke herkommen. Für kleinere Museen ist eine systematische Aufarbeitung der eigenen Bestände kaum zu leisten, weil dafür Personal und Expertise fehlen. Um die Erforschung besser zu vernetzen, hat die Landesregierung eine Koordinierungsstelle für Provenienzforschung eingerichtet. Sie soll die Einrichtung dabei unterstützen, in der Zeit des Nationalsozialismus entzogenes Kulturgut zu suchen und gerechte Lösungen zu finden. Berlin ist immer noch arm, aber schon wieder sexy. Nach Einschätzung des Senats ist die Hauptstadt nun auch noch Hotspot der weltweiten Graffiti-Szene. Es gelte unter nationalen und internationalen Sprayern als erstrebenswert, in Berlin zu sprühen. Man stehe auf Platz 5 weltweit.
Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten gleich mehr zur Münchner Sicherheitskonferenz. Im Studio verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.